Gartenradio mitten im Grünen.
Gartenradio mitten aus Leipzig heißt es in dieser Folge, denn in Leipzig ist gerade die Buchmesse zu Ende gegangen und da durfte ich mir auf die Bühne von Detektor FM einen Autor bzw. eine Autorin einladen. Und da habe ich Claudia Blasel, die Spezialistin für nachhaltiges Morden mit Giftpflanzen, eingeladen. Einige kennen sie vielleicht aus der Gartenradio-Folge Frau Blasels böse Blumen. Da habe ich sie in ihrem eigenen Giftgarten im österreichischen Burgenland besucht. Und jetzt, 3 Jahre, ein paar Bücher und 2 Gartenbuchpreise später, ist gerade ihr 8. Buch erschienen. Gärten, Gift und große Liebe heißt es. Und darin kann man sich den Begriff toxische Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Mit tödlichen Folgen. Ja, und weil Claudia Blasel nicht nur schwarzhumorige Krimis schreibt, sondern ein wandelndes Lexikon für Pflanzengifte, tatsächliche Giftmorde und auch für unabsichtliche Vergiftungen ist, haben wir uns schon einen Tag vorher getroffen, um uns den Apothekergarten in Leipzig mit seinen Giftpflanzen anzusehen. Wie sich herausstellen sollte, wurden daraus 2 Tage mit unterhaltsamen Begegnungen, geballtem Giftpflanzenwissen und mit versteckten Zeichen. Unsere erste Station ist also der Apothekergarten in Leipzig, direkt am Botanischen Garten der Universität. Das ca. 3000 Quadratmeter große Gelände ist von einer Hecke umsäumt. Die Sonne scheint, als wir durch das gusseiserne Tor in den langgestreckten Garten mit seinen geometrisch angelegten Beeten gehen, und es bietet sich ein surreales Bild. Vor einer Pergola steht ein Mann mit schwarzem Umhang und auf dem Kopf biegen sich 2 schwarze Hörner. Genauso wie bei der Frau in Weiß, die vor ihm kniet. Satanisten im Giftgarten? Eher nicht. Eine Fotografin richtet aus allen möglichen Perspektiven ihre Kamera auf das pittoreske Paar. Dabei ist die Kulisse im Garten noch wenig malerisch. Nur vorsichtig sprießt erstes Grün aus der Erde. Was haben wir jetzt hier?
Herbstzeitlosen.
Nackende Huren steht da drunter.
Ja, die heißen so nackte Huren auch.
Und da haben wir schwachgiftig.
Buschwindröschen. Ja, da hat man früher das Pfeilgift verwendet oder die Bettler. Haben sie es auf die Haut geschmiert und haben so nekrotische Wunden bekommen. Das hat die Spendenbereitschaft erhöht.
Ich war ja vor etwa 3 Jahren bei dir in deinem Garten im Burgenland und du hast gesagt, der ist jetzt noch mal viel, viel größer geworden, viel mehr Giftpflanzen. Was ist denn alles dazugekommen?
Was habe ich jetzt noch? Ein Taumellolch, das ist eine Grasart.
Taumellolch?
Ja, das ist ein ziemlich fieser Kerl. Wie gesagt, ist eine Grasart, bildet dann aber getreideartige Ähren aus. Früher hat man die dazu gemischt, entweder sind die versehentlich zum Mehl gekommen oder auch zu den Getränken. Wie der Name schon sagt, das erzeugt dann Zuckungen, Taumeln, also wäre man schwer betrunken. Deswegen eben auch diese illegale Beimischung im Alkohol. Kann aber dann, so wie das Antoniusfeuer zum Beispiel, vom Mutterkorn, kann aber dann bis zu tödlichen Ausmaßen gehen. Und das Gemeine beim Taumellolch ist, der hat historisch eine ziemlich üble Geschichte. Wie gesagt, es sieht aus wie Gras. Erst wenn dann die Ähren sind, erkennt man, es ist kein Gras. Wenn Kühe das fressen, hören sie auf, Milch zu geben. Und da gibt es genügend verbürgte Fälle, ich glaube der letzte 1634 in Massachusetts, dass dann die Hexen dafür verbrannt wurden. Weil man hat die Hexen, also die Frauen, natürlich beschuldigt, wenn die Kühe keine Milch gaben. Das sind so unauffällige Giftpflanzen, die aber ja relativ viel Unheil angerichtet haben. Also sicher weitaus mehr als, keine Ahnung, Fingerhut oder so.
Und wuchert das nicht total im Garten dann?
Die sind schon gesichert, also Alraunern, Taumellolch, dann Stephanskraut und so, Schierling, Hunspetersilie, die ja wirklich verteufelt ähnlich alle ausschauen, also wie wilde Möhren oder keine Ahnung, Fenchel, die sind schon extra, also in einem Gewächshaus in Töpfen und werden nur zu Schauzwecken hervorgekarrt. Und Kreinertollkraut, das ist meine Lieblingspflanze.
Kreinertollkraut?
Ja, das ist die kleine Verwandte der Tollkirsche, macht dieselben Blüten. Ist aber sehr selten, also in der Krain, in der ehemaligen Untersteiermark, ist das gebürtig. Das sind so halb hohe Stauden nur, haben aber die gleichen Blüten wie die Tollkirschen, sind allerdings klimatisch besser geeignet für warme Gegenden und sie haben natürlich die gleiche Giftwirkung.
Wo bekommst du denn deine Pflanzen her?
Ah, das ist verschieden. Eine Quelle für wirklich sehr seltene Pflanzen ist die Blumenschule in Deutschland. Die hat Alraunen, also als Pflanze.
Und das heißt Blumenschule?
Die heißt Blumenschule. Das sind wirklich sehr nette Leute. Die machen so Räucher-Workshops sonst. Die haben Alraunen- und Stephanskraut. Dann gibt es ja in Österreich Sarastro-Stauden, der sehr gut bestückt ist. Und dann gibt es diese Samenhandlung von Rare Plants. Die haben auch sehr viel im Angebot, zum Teil aus Wildsammlung, als zertifizierter, sowie, kann das nicht, marokkanisches Pilsenkraut oder so Zeugs. Am schwierigsten, muss ich sagen, ist Schierlingssamen, weil, und dieses Rätsel habe ich bis heute nicht geklärt, Schierlingssamen kann man entweder nur über irgendwelche Privatquellen finden, bei, was nicht, eBay, oder aber man kann es auch im 5-Kilo-Sack bestellen. Seitdem frage ich mich, was man mit 5 Kilo Schierlingssamen macht. Hat man aber früher angeblich verwendet, um Bronchitis zu heilen.
Hoffentlich bekommen wir keine Bronchitis, denn das Wetter ist umgeschlagen. Der Himmel hat sich dunkeldrohend zugezogen, der Wind ist aufgefrischt, das satanisch anmutende Pärchen samt Fotografin ist weg, heftiger Regen hat eingesetzt und entwickelt sich zu regelrechten Graupelschauern. Wir quetschen uns unter einem Schirm auf eine Bank mit Blick auf die Giftpflanzen. Genau vor einer Woche, da war in dem Münsteraner Tatort mit Professor Börne und Kommissar Thiel, da spielte der Tatort im Garten. Und als Verdächtige kamen in Frage die Tollkirsche, die Herbstzeitlose und die Engelstrompete. Haben die alle drei das Zeug zum Morden?
Sie haben alle drei das Zeug zum Morden, ja. Es wird halt nicht unauffällig abgehen. Also man müsste schon mit wahnsinnigen Tobsuchtsanfällen, Horrorvisionen und Ähnlichem einhergehen.
Bei allen dreien?
Bei der Herbstzeitlose nicht, aber die Herbstzeitlose wird natürlich später wirken. Also deren Wirkung setzt erst so nach 6 bis 12 Stunden ein. Das ist das Fatale bei ihr. Man müsste sie natürlich verarbeiten. Also im Rohzustand würde es keiner essen.
Gibt es denn Beispiele dafür, dass schon mal mit Herbstzeitlose in Wirklichkeit gemordet wurde?
Ja, also 1995 hat, glaube ich, ein Pharmareferent, ein Englischer, seine Frau mit Herbstzeitlosen in der Milch oder in der Suppe, das weiß ich jetzt nicht so genau, jedenfalls in einem Nahrungsmittel umgebracht und die ist wirklich verstorben daran. Und Kinder sind manchmal auch verstorben, weil man die Zwiebeln gegen Würmer eingesetzt hat und gegen Husten. Das hat man dann auch in Milch aufgekocht und es ist schon dokumentiert, allerdings früher, dass da einige Säuglinge dabei ins Gras gebissen haben, leider.
Und wie sieht's aus bei der Tollkirsche?
Ja, bei der Tollkirsche ist es eine Frage der Dosierung. Also man sagt, dass eine Tollkirsche kann um 50 Mal giftiger sein wie die daneben. Es reagieren auch nicht alle Menschen gleich. Es gibt ja die Wilderer, die haben ja früher Tollkirschenkuren gemacht, damit sie besser sehen. Das heißt, die haben quasi vor Vollmond begonnen, je nach Gewicht, Alter, Gesundheitszustand, eine Tollkirsche, dann am nächsten Tag 2 Tollkirschen, dann 3 Tollkirschen, bis zu 5 Tollkirschen pro Tag. Dann sind sie wildern gegangen, haben natürlich gesehen, wie die Luchse, weil das ja Pupillen vergrößert, und haben dann auch gewusst, dass sie sich wieder hinunter essen müssen. Das heißt, die haben das schon ganz schadlos überstanden. Prinzipiell ist es so, dass man, wenn man sonst kein Gift dabei hat, wird man wahrscheinlich eher Tobsuchtsanfälle kriegen, Wahnvorstellungen. Ich meine, Tollkirsche ist eine psychoaktive Pflanze. Ist natürlich in gewissen Mengen dann tödlich, keine Frage.
Und die Engelstrompete?
Die ist genauso, ja, tödlich. Also LSD-ähnliche Wirkung. Und es passiert relativ viel mit der Engelstrompete eigentlich, weil die Jugendlichen immer einen botanischen Trip haben möchten. Es sind Fälle zum Beispiel dokumentiert, sehr oft ertrinkt man, wenn man sich mit Engelstrompete so einen quasi Drogenrausch gibt, weil man dann dem Zwang unterliegt. Man hat Hitzeschübe, man reißt sich die Kleidung vom Leib und man möchte unbedingt ins Wasser springen. Also sind einige Jugendliche in Frankfurt im Main ertrunken deswegen. Und man hat natürlich auch Horrorvisionen. Also einer, das ist gleichfalls verbürgt, der hat sich zuerst die Zunge und dann das eigene Geschlecht abgebissen. Das heißt, offenbar wird man auch sehr elastisch dabei.
Was du eben schon gesagt hast, die Tollkirsche, auf der einen Seite kriegt man Tobsuchtsanfälle, auf der anderen Seite sieht man besser. Es ist ja bei vielen Pflanzen so, dass es immer so eine Gratwanderung ist. Es kann ein Heilmittel sein und es kann aber auch das Gegenteil bewirken. Tja, wie hat man das rausgefunden, wie das jetzt wirkt?
Menschenversuche. Klingt sehr brutal, aber da gibt es die hübsche Geschichte vom Withering. Das ist der Arzt, der festgestellt hat, dass Fingerhut bei Herzproblemen hilft. er hat das selbst gesehen, also historisch, dass es belegt, dass er immer wieder am Land war, wo ihn die Leute halt um ärztlichen Rat gebeten haben, weil die Landbevölkerung damals ja weder Geld noch Zugang zu Medikamenten hatte. Es gab ja auch keine synthetischen Medikamente bis, sagen wir, Anfang 20. Jahrhundert. Da hatte jemand mit Wassersucht gesehen. Wassersucht war damals unheilbar. Völlig aufgebläht, also kurz vorm Sterben. Der Mann hat ihn um Hilfe gebeten. Er hat ihm gesagt, man kann nichts mehr machen aus ärztlicher Sicht. Ein Jahr später ist er wieder dorthin gekommen, weil, glaube ich, seine Verlobte aus dieser ländlichen Gegend in England war. Hat denselben Mann wieder getroffen, der war schlank, gesund, hat keine Probleme mehr gehabt. Und er hat dann quasi sich ausspioniert, dass er von einer Kräuterfrau eine Teekur verordnet bekam, also der Mann mit der Wassersucht. Das hat geholfen, nachdem er als Arzt, der zu nobel war, da hat es eine wahnsinnige Klassengesellschaft gegeben, hat er, wie gesagt, auch weiterhin Leute bezahlt, die ausspioniert haben, was bei diesem Tee dabei war. Und als Hauptbestandteil hat er Fingerhutblätter gefunden. Und Fingerhutblätter, digital ist es ja gut fürs Herz. Und dann hat er quasi an armen Patienten, die gleichfalls unter Wassersucht gelitten haben, was ja immer von einer Herzschwäche herrührt, hat er quasi die Dosierung ausprobiert. Einige haben erbrochen, einige wurden geheilt, einige sind verstorben. Und dann hat er irgendwann die Dosierung gewusst und dann hat er es an den Adel und an die Reichen gegen Bezahlung weitergegeben. Aber üblich war das doch Menschenversuch.
Der Regen macht eine Pause und wir streifen noch ein wenig durch den Apothekergarten. Auf den Schildern stehen so schöne Namen wie Maiblümelein, Schwarze Nieswurz oder Osterluzei.
Die war früher, war die recht berüchtigt, weil man wusste nicht, dass sie schwere Nierenschäden hervorrufen kann, auch Nieren- und Blasenkrebs. Und die waren Schlankheitstees drinnen. Und da gibt es die Balkan-Nephropathie. Da sind hunderte von Leuten im Osten, Bulgarien, glaube ich, haben auch Nieren- und Blasenkrebs bekommen, weil eben die Osterluzei in ihr Essen gemischt wurde. Ist heute leider ziemlich ausgestorben, ist eine hübsche Pflanze.
Als wir uns das erste Mal getroffen haben, als ich bei dir im Garten war, da hast du erzählt, dass du angefangen hast, Krimis mit Giftpflanzen zu schreiben, weil da so viel falsch ist in diesen Geschichten. Aber dann musst du das ja schon vorher gewusst haben. Wann hast du denn angefangen, dich mit Giftpflanzen zu beschäftigen?
Naja, ich meine, mit Pflanzen, also Heilpflanzen, gut, das hat man in der Familie gehabt, man hat immer Kräuter gesammelt oder Brennnesselspinat gekocht oder Löwenzahnsalat gemacht, Holunderbeeren. Angefangen damit habe ich eigentlich, weil ich ja das Wissen, also das einerseits ist Krimi zwar spannend, aber ich interessiere mich jetzt weder für Waffen. Ich meine, wenn, muss man ja da sehr präzise sein, welches Kaliber, welche Waffe, welche Entfernung, welcher Einschusswinkel. Dann hat man immer das Problem mit dem Blut und wohin die Leiche. Ich meine, Axtmörder und Amokläufer ist vielleicht nicht so ganz die weibliche Variante. Also man macht sich da ungern die Hände schmutzig und selbst, ich meine, Messerstechereien müssen dann schon sehr genau anatomisch geführt werden. Während Giftpflanzen sind ja super, die sind ressourcenschonend, man kriegt sie überall, die gibt es im Gewürzregal, die gibt es im Gemüsefach, im Garten, im Wald, auf den Feldern, es ist überall irgendwas giftig. Und wenn man auch zu Giftpflanzen, früher, wie gesagt, war das ja die einzige Möglichkeit, jemanden unauffällig, sagen wir, und vor allem sicher, weil man ist ja längst vom Tatort weg, bis dieses Gift seine Wirkung erzielt. Und dann habe ich schon angefangen, also mich eingehend einmal mit der Kultur und der Kriminalgeschichte einfach von Giftpflanzen zu befassen. Weil, wie gesagt, das ist jede Pflanze heilsam und giftig gleichzeitig. Also ich habe gelesen, selbst wenn man große Mengen von Gänseblümchen zu sich nimmt, sind die auch gesundheitsschädlich. Also es gibt nichts, das nur gesund wäre. Das ist immer eine Frage der Dosis.
Es gibt ja Pflanzen, die sind giftiger als jede schwarze Mamba. Warum macht die Natur das?
Ja, angeblich macht die Natur das aus einfachem Grund. Pflanzen können nicht davonlaufen und sie machen das gegen Fressfeinde. Ich sage jetzt nur anhand des Beispiels Eibe. Die Eibe ist ja für Pferde tödlich giftig. Es passieren immer wieder, sagen wir, missliche Unfälle, weil irgendwelche unbedarften Heckenbesitzer und Gartenbesitzer Eibenzweige auf die Pferdekoppel werfen, also ein Pferd stirbt. Der Mensch stirbt auch, das Rotwild stirbt nicht. Also Hirsche können Eiben bis zum geht nicht mehr abfressen. Man vermutet, dass es früher so war, dass wahrscheinlich Pferde, wilde Pferde in der Vergangenheit, also in historischen Zeiten, die ganzen Eibensprösslinge im Wald zusammengefressen haben und dass deswegen die Eibe zum Beispiel dieses spezielle Gift für Pferde entwickelt hat. Es war eine Verteidigungsmaßnahme.
Eben sind wir an den Misteln vorbeigegangen und da habe ich auch bei dir im Buch gelesen, dass Misteln so unterschiedlich giftig sein können, je nachdem auf welchem Baum die sind. Wie kommt das denn?
Naja, Misteln ernähren sich ja quasi von den Nährstoffen ihres Wirts, sprich der Bäume. Wenn sie jetzt am Apfelbaum wächst, dann ist das natürlich recht gesund. Wenn sie, keine Ahnung, jetzt auf einem Giftgewächs, auf einer Robinie, sag jetzt zum Beispiel, wachsen, ist das dann nicht mehr so gesund, weil die Robinie ist auch nicht so gesund. Sie übernehmen quasi eben die Wirkstoffe natürlich des Wirts und wenn der toxisch ist, dann wird es die Mistel auch. Ich meine, es sind aber auch keine tödlichen Mistelvergiftungen dokumentiert.
Es gibt ja heute viele Menschen, die sich eigentlich gar nicht mehr auskennen mit Pflanzen und die aber Angst haben, dass sich Kinder oder Haustiere im eigenen Garten dann doch vergiften könnten. Gibt es denn irgendwelche Pflanzen, wo du sagen würdest, auf alle Fälle Finger weg?
Es gibt gar nicht so viel. Also man würde sich wundern, wenn man den Giftinformationszentren, die in Deutschland und der Schweiz sehr tolle Statistiken führen, im Garten, wenn was passieren könnte, dann höchstens mit Tollkirschen, weil die schmecken süß. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Eisenhut, ist zwar tödlich giftig, geht auch durch die Haut, ist aber brennend scharf, würde wahrscheinlich kein Tier und kein Kind freiwillig essen. Bei vielen Pflanzen müsste man die Wurzel ausgraben und fressen. Ist auch sehr unwahrscheinlich, ob das Säuglinge machen. Oder Kleinkinder, man früher war es anders. Da hatten die Kinder solchen Hunger, dass die kiloweise zum Beispiel Hahnenfuß gegessen haben und dann wirklich verstorben sind. Heute ohne Hungersnot würde ich sagen, im Garten höchstens die Tollkirsche, die eben, wie gesagt, aufgrund ihres süßen Geschmacks eine Gefahr darstellen könnte. Weitaus mehr passiert mit Zimmerpflanzen. Erstens, weil das weniger bekannt ist. Also, dass Kleinkinder zum Beispiel einfach, ich weiß nicht, in den Bogenhanf hineinbeißen, der jetzt sogar die roten Blutkörperchen zersetzen kann. Dass sie bei der tiefen Bache mit den Oxalatkristallen und der lähmenden Wirkung auf die Stimmbänder, ich meine, das ist ja schwer giftig, eine tiefen Bache, dass sie da herumkauen, dass Katzen das Gießwasser trinken im Untersetzer. Wie gesagt, statistisch gesehen passiert weitaus mehr im Haus, also mit Zimmerpflanzen, als im Garten passiert. Dann nehmen wir den Stechapfel, der ist auch sehr giftig, aber wie der Name schon sagt, er sticht. Pilsenkraut ist so selten, dass es in keinem Garten zu finden sein wird. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, eben rohe Holunderbeeren sind giftig. Da müsste man den Holunder ausreißen. Die Duyenhecke sowieso, die Kirschlorbeerhecke genauso. Das sind lauter Giftpflanzen. Man dürfte auch keine Tomaten haben. Rohe Tomaten sind eher unbekömmlich. Es gibt Leute, die sind verstorben, weil sie einen Tee aus Tomatenblättern gebraut haben. Also man müsste auch das Gemüse dann weglassen. Bittere Zucchini können auch tödlich sein. Das Grüne der Kartoffeln. Es sind Kinder verstorben, weil sie Muskatnüsse gegessen haben.
Gegessen?
Ja. Also ich nehme an, die waren im geriebenen Zustand. Die Rede war von einem 3- oder 4-jährigen Kind. Das hat jetzt sicher nicht die Zähne, dass es eine Muskatnuss zerbeißt. Aber Muskatnuss in hohen Dosen, also ob einer Nuss quasi, ist gleichfalls tödlich giftig. Im Garten würde man da wirklich am wenigsten Sorgen machen. Also ich habe selbst Tiere im Garten, die wollten noch nie. Also was wirklich, wie gesagt, Seidelbast ist höllisch bitter, Schneerosen sind bitter, Eisenhut ist brennend scharf. Man kann bestenfalls rundherum Disteln setzen, das mache ich. Ich habe um die wirklich ganz giftigen, habe ich wilde Karden. Da möchte kein Kleinkind durch, kein Hund durch und keine Katze. Also die haben Dornen wie Hölle, sind aber ungiftig.
Der Regen hat wieder eingesetzt, es ist wieder ordentlich am Schütten. Und wir fragen uns, wie ein Tag, der so sonnig begonnen hat, so eiskalt und unwirtlich werden kann.
Also wenn man sich das Pilsenkraut mit der rechten Zehe ausrupft und an den rechten Finger bindet, kommt angeblich Regen. Fragt sich, hast du das gemacht?
Ich schwöre, ich war das nicht mit dem Pilsenkraut. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht einmal genau, wie das aussieht. Wir beschließen, einen warmen Tee in Claudia Blasels Airbnb-Wohnung zu trinken. Eine Wohnung im 4. Stock, neu, praktisch, clean. Töpfe, Besteck, alles da, was man braucht, aber absolut nichts Persönliches. Kein Foto, keine zerlesene Zeitung, keine vergessene Socke in einer Ecke. Nichts, was darauf hinweisen könnte, dass die Wohnung normalerweise bewohnt ist. Aber dann ziehen wir auf der Suche nach Streichhölzern die Schublade in einem kleinen Sideboard auf. Und in dieser Wohnung, die so unbenutzt wirkt wie ein Ausstellungsstück in einem Möbelhaus, liegt ein echtes kleines Postpaket mit Briefmarke, mit richtiger Adresse und mit Absender. Und wir trauen unseren Augen kaum, denn auf dem Absender steht Sementes-Samen. Natürlich fassen wir das Paket nicht an, aber wir googeln Sementes-Samen, eine kleine Firma, die sich auf exotisches Saatgut spezialisiert hat. Bananen, Ingwergewächse, Palmen und psychoaktive Pflanzen. Das nächste Zeichen nach dem satanischen Pärchen lachen wir und machen uns gut gelaunt auf nach Schkeuditz, einen Ort im Norden von Leipzig, wo Claudia Blasel zu einer Lesung in der Stadtbibliothek eingeladen ist. Der Saal unter dem Dach ist bis auf den letzten Platz besetzt. Auf dem Lesepult vor Claudia Blasel stehen zwei Vasen mit Petersiliensträußen. Ein Strauß mit glatter Petersilie, einer mit krauser Petersilie. Das hatte sie sich so gewünscht.
Die Petersilie ist im Vorjahr zur Giftpflanze des Jahres 2023 gewählt worden. Und ich finde, sie ist das perfekte Beispiel, um zu zeigen, wie der Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Jede Pflanze ist nicht nur böse und jede quasi Heilpflanze oder jedes Gemüse ist nicht nur gut. Petersilie war ursprünglich kein Gewürzkraut. Das ist erst heute so. Petersilie hat früher immer Geilkraut geheißen. Alle Bordelle haben sich in der Petersiliengasse befunden. Es gibt das alte Sprichwort, Petersilie hilft dem Mann aufs Pferd und der Frau unter die Erd. Das sagt ziemlich alles, ja. Wenn man jetzt die glatte Petersilie nimmt, also die glatte enthält mehr Apiol, die krause enthält mehr Myristizin. Apiol ist gefäßdurchblutend, das heißt in großen Mengen, vor allem die Samen und die Blüten und das Öl aus den Wurzeln, erzeugt Abtreibungen, das wird heute noch praktiziert in Lateinamerika. Deswegen, wenn man zu viel nimmt, Frau unter die Erd, die Frau hat das immer ausgebadet, der Mann hat es als Potenzmittel genommen, weil eben durchblutungsfördernd. Das war also die eine Funktion, wie gesagt, Abortivum, gleichzeitig botanisches Viagra. Deswegen war es als Geilkraut bekannt. Die griechischen Soldaten haben die Auflage gehabt vor den Schlachten, sie durften keine Petersilie essen, damit sie ihre Manneskraft nicht vorzeitig quasi versprühen und vergeuden. Und warum jetzt da auch die krause Petersilie steht? Die glatte sollte man ohne dies nicht im Garten haben, weil man könnte auch Hundspetersilie erwischen, die ist dann wie Schierling tödlich giftig. Die wächst freiwillig, ist eine Wildpflanze, ein Unkraut. Die krause Petersilie enthält viel Myristizin. Der hat in der Schweiz als Einstiegsdroge Nummer 1 gegolten. Also wenn Sie mit den Blüten, Samen, Öl der krausen Petersilie so richtig zuschlagen, das gibt angeblich einen kokainähnlichen Rausch. Man muss nur mit Durchfall rechnen, aber wie gesagt, bevor man sich jetzt so an gefährliche Dinge wie Tollkirschen oder Engelstrompeten oder gar Stechäpfel, Pilsenkraut wagt, könnt ihr zumindest sagen, geht's in den Supermarkt, kauft Petersilie. Der Dichter Robert Menasse hat einmal geschrieben in einem Interview, dass seine ganzen Werke sind nur das Ergebnis von exzessivem Petersilienkonsum. Der hat also beim Schreiben immer an den Stängeln gekaut. Das ist wirklich ein wenig aufputschend. Das sind einfach sehr, sehr faszinierende und heute längst vergessene Dinge. Oder haben Sie sich jemals gefragt, warum man Gesundheit sagt, wenn man liest? Nein, es kommt daher, dass man früher angenommen hat, dass die Krankheit im Kopf sitzt. Deswegen hat man Schneerose und Germa pulverisiert, im Übrigen hochgiftig. Und es ist dann in eine Art Schnupftabak gekommen und dann hat man genießt. Und man ist davon ausgegangen, dass man sich die Krankheit wegniesen kann. Und deswegen sagt man Gesundheit. Immer manchmal hat man dann einen Blutsturz bekommen, das war dann nicht so gesund. Aber ich sage, prinzipiell kommt es daher, dass man sich die Krankheit ausniest. Und es hat, um mit der Frauenquote zu beenden, es stimmt, dass früher die Giftmischerei weiblich war. Es stimmt, dass die Kräuterfrauen weitaus weniger Kunstfehler gemacht haben als die Ärzte. Deswegen wollten es die Ärzte als Hexen loswerden. Es gibt allerdings eine, das ist die Giulia Tofana, die hat in der Renaissance gelebt in Italien. Die ist in Palermo dann zu Tode verurteilt worden, da war sie aber schon 60. Die hat das Familienunternehmen ihrer Mutter weitergeführt. Nachdem er damals mit Frauen jetzt nicht so sanft umgegangen ist, hat die nachweislich, also die Dunkelziffer ist nicht mehr, könnte also doppelt oder dreimal so hoch sein, nachweislich hat sie 600 Männer umgebracht, die ihre Frauen geprügelt haben, also misshandelt haben. Und das kostenlos. Also sie war sozusagen eine mittelalterliche Frauenberatungsstelle, sage ich jetzt einmal.
Die überwiegend weibliche Zuhörerschaft hat sichtlich Spaß bei der Lesung. Und wir auch, als wir danach durch das stockfinstere Schkeuditz Richtung Trambahn gehen. Denn plötzlich versetzt mir Claudia Blasel einen Stoß und zeigt auf ein rotes Auto, das neben uns am Straßenrand geparkt ist. Auf dem Kennzeichen steht tatsächlich 4x6. Dabei gelten schon 3 Sechsen hintereinander als Symbol für das personifizierte Böse, den Teufel. Schon wieder ein Zeichen lachen wir und gehen erstmal schlafen. Am nächsten Tag ist Messezeit. Die Bühne von Detektor FM ist direkt am Eingang in luftiger Höhe auf der Galerie der Glashalle. Pünktlich um 10:30 geht es los. Claudia Blasel ist mal wieder in ihrem Element mit einer Steilvorlage. Denn erst im August hatte der MDR gemeldet, dass in einem Naturschutzgebiet bei Leipzig der gefleckte Schierling überhand nimmt und eine tödliche Gefahr für das Weidevieh ist.
Erstens muss ich sagen, man muss sich ja glücklich schätzen, wenn man so eine große Anzahl an gefleckten Schierlingen hat. Ich habe mich ja ein Jahr bemüht, dass ich ihn aus Samen gezogen habe. Gar nicht so einfach. Der gefleckte Schierling ist jetzt sicher Historikern bekannt. Es hat ja da Sokrates, dessen Ableben beschrieben wurde, schon im alten Griechenland. Der ist ja durch den berühmten Schierlingsbecher gestorben. Also man wird dann so langsam von den Zehen aufwärts gelähmt und gelähmter. Bei vollem Bewusstsein ist also so eine Art Zombie-Erstarrung. Bis halt das Atemzentrum gelähmt ist, dann ist man tot. Deswegen, wie gesagt, der Schierlingsbecher ist berühmt. Der Schierling als Pflanze ist eher unbekannt, weil er halt aussieht wie alle anderen Doldenblüter auch. Es wurde aber später noch viel quasi von Staats wegen damit gemordet, weil es, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, also ich selbst wäre in meinem Alter wahrscheinlich auch schon gefährdet. Man hat alten Menschen, also die, die nicht mehr arbeitstauglich waren, hat man in Marseille zum Beispiel in Frankreich oder auf den Kykladeninseln, hat der Staat, also die Regierung freiwillig Schierlingseinheiten ausgegeben, mit Opium vermischt, damit sich diese nutzlosen Esser quasi von selbst aus dem Leben geschaffen haben. Das war jetzt eine Altersvorsorge, sagen wir, der eher unangenehmen Art. Darum sage ich, können wir schon froh sein, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Es wurde auch später dann noch mit Schierling gemordet, meistens halt mit Opium versetzt. Es ist doch ein bisschen schmerzhaft, wenn man also so von unten her gelähmt wird. Lustig am Schierling ist aber auch, Schierling und Eisenhut, das sind die einzigen zwei Gifte eigentlich, die auch über die Haut aufgenommen werden. Ich habe mir eben immer gefragt, warum in Klostergärten Schierling angebaut wurde. Und zwar der Saft vom Schierling, der wie gesagt über die Haut aufgenommen wird, den haben sich die Mönche auf ihr bestes Stück, also auf ihr Gemächt geschmiert. Das war zur Lustvermeidung, damit sie also das keusche Leben ihnen etwas leichter fällt. Hat sicher funktioniert, nachdem es, wie gesagt, über die Haut aufgenommen wird und lähmend ist. Und die Frauen, die Nonnen, haben sich das auf den Busen schmieren müssen, damit es also das Brustwachstum hemmt. Und was noch am lustigsten ist beim Schierling, also falls, ich sage jetzt nur theoretisch, wie gesagt, ich schreibe ja Bücher, da darf man alles. Falls sie Probleme mit Nachbarn haben, unliebsame Nachbar, vielleicht einen Ehegatten, der nicht ganz so will, wie sie wollen. Der Schierling ist ganz super als Secondhand-Gift. Das heißt, Schierling ist ja nicht für alle giftig. Also der Mensch stirbt, aber die meisten Vogelarten nicht. Das hat es früher in der Bibel schon gegeben. Die Wachteln haben Schierlingssamen gefuttert. Die Menschen haben die Wachteln gegessen, gestorben sind die Menschen. Das ist in Österreich passiert vor einigen Jahren, also funktioniert auch mit Tollkirschen perfekt. Da hat eine ganze Familie hat Rebhühner gegessen, sind alle auf die Intensivstation gekommen, haben sich gegenseitig verdächtigt, wer wen warum umbringen möchte, bis sich herausgestellt hat, die Rebhühner haben Tollkirschen gefuttert. Also wie gesagt, wenn es in Leipzig eh so viel Schierling gibt, ein paar Hühner halten, bis sie mit Schierlingssamen füttern, Sonntag Brathuhn machen und die Sache hat sie erledigt. Und keiner wird sie verdächtigen.
Wieder geht es um Todesfälle. Gewollte und ungewollte, um Frauen, die Männer erledigen und umgekehrt, oder Veganer, die sich aus Versehen mit zu roh gegessenen Bohnen oder mit zu viel Sauerampfer im Smoothie ins Jenseits befördern. Claudia Blasel ist in ihrem Element. Es wundert kaum, dass sie schon zu einer Berühmtheit geworden ist. Nicht nur in ihren Krimis, in denen sie immer auf pflanzlicher Basis Menschen um die Ecke bringt, sondern auch durch ihr Sachbuch 111 Pflanzen, die man kennen muss. Und das führte dazu, dass eines Tages, als sie gerade im Wald Pilze sammelte, ihr Handy klingelte.
Ja, das war echt lustig. Also das war so wie versteckte Kamera ohne Kamera. Ich war Pilze suchen im Wald, also entspannt. Dann läutet mein Telefon, dann hebe ich ab. Und das Erste, was ich höre, ist, dass ein Mann reinstottert: Sie müssen mir helfen, ich glaube, ich habe meine Frau gerade vergiftet. Das hat mich dann etwas vom Bildsammeln abgehalten. Und dann hat er mal erklärt, er ist in Kroatien auf Urlaub und er hat seine Frau hat Geburtstag und er hat jetzt Gebäck beschafft und Brötchen, sie waren am Campingplatz und Kuchen und dann noch eine Tischdekoration und hat einen ganzen hübschen Blütenstrauß abgezupft und gerissen, hat das dann dekoriert, dann hat die Frau gefrühstückt und eine Viertelstunde später war er furchtbar schlecht. Und wie es der Zufall will, also unglaublich, hat die Tochter ihr dieses Buch mit den 111 tödlichen Pflanzen der Mutter zum Geburtstag geschenkt und sagt so spaßhalber, na schau mal, Papa, vielleicht hast du was Giftiges erwischt. Und der Mann hat tatsächlich Oleander, einen Riesenstrauß Oleander gepflückt und hat den Oleander gemeinsam mit dem Frühstücksgepäck in einer Plastiktüte eine halbe Stunde heimgetragen. Und wie gesagt, Oleander, das reicht ja, Oleanderrauch ist ja schon giftig. Das hat dann natürlich Auswirkungen gehabt. Ich meine, sie haben alle überlebt, Aktivkohle, Giftnotrufzentrale. Aber wie gesagt, man kann auch mit bester Absicht morden.
Ein bisschen Pflanzenwissen kann also nicht schaden und das bekommt man neben Unterhaltung entweder so nebenbei in ihren Krimis, wie in dem neuesten, Gärten, Gift und große Liebe, oder konzentriert in ihrem Sachbuch 111 Pflanzen, die man kennen muss. Und zwei weitere Bücher, ein Roman und ein Sachbuch, sind auch schon wieder in Arbeit. Ich sage herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Unterstützen und vor allem fürs Zuhören und auch für die vielen Mails mit Themenvorschlägen. Vielen, vielen Dank. Ich versuche auch, so viel wie möglich umzusetzen. Die Liste wird nur lang und länger. Es dauert manchmal ein bisschen. So, und jetzt habe ich noch ein letztes Zeichen. Wirklich wahr. Nach der Lesung haben wir in Leipzig neben dem legendären Auerbachs Keller, da wo Goethe seinen Faust geschrieben haben soll, im Café Mephisto einen Kaffee getrunken und auf dem kleinen Bistrotisch stand ein Aufsteller mit der Cocktailempfehlung des Monats, bestehend aus Tanqueray No. 10, Grand Marnier, Zitronensaft, Falernum-Sirup und Basilikum und der Name des Cocktails Schierlingsbecher.
Gartenradio Gezwitscher. Das war der Neuntöter. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge wird es knallrot und zuckersüß. Es geht um das Lieblingsobst der Deutschen, die Erdbeeren. Dagmar Hauke ist die Obst- und Gemüsespezialistin in der Alexianer Klostergärtnerei und sie wird uns mal erklären, warum bei dem einen die Erdbeeren wie eine Eins aufrecht in Reihe und Glied stehen, während sie bei den anderen einen Ausläufer nach dem anderen bilden, die sogenannten Kindel, und im 0, Josef aussehen wie Kraut und Rüben. Wir reden darüber, welche Erdbeeren überhaupt für das Beet, für den Kübel oder auch für das Ranggitter geeignet sind, ob man vom Blatt oder der Blüte auf die Frucht schließen kann, wie man Erdbeeren pflegt und warum auch die Erdbeeren ab und zu Luftveränderung brauchen.